Kempten im Glanz der Fürstäbte. Ein Beitrag von 280 Countries. Ein Spaziergang durch Kempten ist ein besonderes Vergnügen. Weite Plätze, eine großzügige Fußgängerzone und drei schöne Parks laden zum Verweilen ein. Wir besichtigen die fürstäbtliche Residenz mit ihren barocken Prunkräumen, den Hofgarten mit der Orangerie, zwei wichtige Kirchen und das historische Rathaus. Kempten ist eine der ältesten Städte Deutschlands, die schon der griechische Geschichtsschreiber Strabon als keltische Stadt Cambodunon erwähnt hat. Sie war wohl danach die erste Hauptstadt der römischen Provinz Rätien, bevor das neu gegründete Augsburg neben Chur römisches Zentrum wurde. Vom 13. bis zum 19. Jahrhundert gab es dann zwei nebeneinander liegende, rivalisierende Städte mit gleichen Namen, die Stiftsstadt Kempten und die Reichsstadt Kempten. Die Stiftsstadt der Fürstäbte. Wir starten unseren Rundgang am Königsplatz, dem zentralen Umsteigepunkt für die öffentlichen Regional- und Stadtbuslinien zum, mit guter Verbindung zum Hauptbahnhof. Hier befindet sich auch ein großes Parkhaus. Die Königstraße führt zum 200 Meter nördlich gelegenen Residenzplatz, der an der Nordseite von der 145 Meter langen, dreigeschossigen Residenz begrenzt wird. An dieser Stelle gab es im Mittelalter erst eine kleine Kirche, erbaut vom St. Galler Mönch Theodor. Dann wurde hier im Jahr 752 ein Kloster gegründet. Der erste Abt war Audogar. Einer Legende zufolge förderten Königin Hildegard, die dritte Frau von Karl dem Großen, und ihr Sohn Ludwig der Fromme das neue Kloster in den folgenden Jahrzehnten. 852 wurde auch das weite Umland als Marca Cambidonesis dem Kloster zugesprochen. Ab dem 12. Jahrhundert führten die Kemptener Äbte den Fürstentitel. Im späten 13. Jahrhundert bildete sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum mächtigen Kloster ein Gegenpol mit der Reichsstadt Kempten. Diese wurde bald eine unabhängige Enklave im Herrschaftsgebiet der Fürstäbte. Die Reformation und damit verbundene Bauernkriege brachten das Kloster Anfang des 16. Jahrhunderts in eine schwierige Situation. Die Rivalität zwischen den beiden konkurrierenden Kempten nahm weiter zu und fand ihren Höhepunkt im Dreißigjährigen Krieg, der von 1618 bis 1648 dauerte. Die katholische Fürstabtei und die evangelische Reichsstadt unterstützten ihre jeweiligen Bündnispartnern bei der Bekämpfung des Nachbarn. Das Kloster wurde schließlich durch Anstiftung der Reichsstadt im Jahr 1632 durch die Schweden niedergebrannt und anschließend durch die Bürger der Reichsstadt geplündert und zerstört. Der junge Kemptener Fürstabt Roman Giel von Gilsberg stammte aus einer alten Adelsfamilie, die im Dienst des mächtigen Klosters St. Gallen stand. Nur drei Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges begann er trotz großer finanzieller Schwierigkeiten mit dem Neubau des Klosters in Kempten. Er ließ ab 1651 das barocke Residenzgebäude und die Stiftskirche durch den Vorarlberger Baumeister Michael Beer planen. Ab 1654 stellte Johann Serro aus Graubünden die Gebäude fertig und verband zuletzt im Jahr 1670 die Kirche mit der Residenz durch die Sakristei. Die beiden Türme der Kirche wurden zunächst nicht fertiggestellt. Gut 60 Jahre später wurde unter Fürstabt Anselm Reichlin von Meldeck eine Raumflucht in der Residenz nach dem Geschmack der Zeit mit einer verschwenderischen Rokoko-Ausstattung versehen. Kurz zuvor hatte die Stiftsstadt von Kaiser Karl VI. Offiziell das Stadtrecht erhalten. Das gesellschaftliche Leben war geprägt durch den fürstäbtlichen Hof mit seinen zahlreichen Hofbeamten und Handwerkern. Wichtige Wirtschaftsbetriebe waren das Brauhaus mit der Melzerei und die Stiftsdruckerei. Im zum Kloster gehörenden Umland befanden sich mehrere Marktorte. Der älteste entstand 1407 und heißt Obergünzburg. Übliche Berufe waren in diesen Märkten Metzger, Müller, Schneider, Schuhmacher, Schmiede, Weber und Strumpfstricker. Eine große Bedeutung hatte auch die Forst- und Landwirtschaft, besonders die Viehzucht, Acker- und Getreideanbau sowie Fischzucht. Auch der Flachsanbau und seine Verarbeitung florierte. Mit der Säkularisation wurde die Fürstabtei aufgelöst. Die bayerischen Könige übernahmen die Herrschaft. 1818 gelang dann der Zusammenschluss der beiden Siedlungsgebiete zur heutigen Stadt Kempten. Die meisten Räume in der Residenz werden jetzt von der Staatsanwaltschaft und vom Amts- und Landgericht genutzt. Die Prunkräume der fürstäbtlichen Residenz besichtigen wir jetzt bei einer Führung. Der Zugang liegt an der Westseite des Gebäudes. Der erste Raum, der Enfilade, ist die Kanzlei. Der Fürstabt war nicht nur der Herrscher, sondern hatte auch die Funktion des Richters über die Stiftstadt. Recht wurde damals in der Kanzlei gesprochen. An der Decke sehen wir das Wappen des Fürstabtes Anselm Prangen. Durch die erste Tür mit einer Supraporte kommen wir ins Schlafzimmer des Fürstabtes. Das Deckengemälde zeigt hier Jakobs Traum von der Himmelsleiter. Die nächste Tür mit einer Supraporte führt ins Wohn- und Arbeitszimmer, auch Tagzimmer genannt. In drei Ecken stehen wunderschöne Kabinettschränke. Der weiße Kachelofen in der vierten Ecke kam nachträglich in diesen Raum. Das farblich zum Zimmer abgestimmte Original ist leider nicht mehr erhalten. Die großen Ölgemälde von Franz Georg Hermann entstanden im Jahr 1734 und zeigen die vier Kardinaltugenden. Sehr schön ist neben dem eindrucksvollen Deckengemälde der Weg der christlichen Seele in den Himmel und der an einer Seite befindliche halbplastisch ausgearbeitete Höllensturz auch der helle Parkettboden mit dunklen Intarsien. Es folgt das repräsentative Audienzzimmer mit einem Kamin aus Stuckmarmor mit Herkules, der die Weltkugel auf seinen Schultern trägt. In ihr befindet sich eine Uhr. Darüber schwebt Kronos als Sinnbild für die Zeit auf einer Wolke und zeigt auf den Zeitmesser. Die wertvollen Spiegel im Raum stammen aus der fürstäbtlichen Glasmanufaktur. Ebenfalls von Hermann stammt das Deckengemälde. Salomon empfängt die Königin von Saba, passend zum Thema Audienzsaal. Der nächste Raum auf unserer Tour ist das Vorzimmer zum Audienzzimmer, bevor wir zum glanzvollen Höhepunkt der Führung kommen, dem Festsaal der Fürstäbte. Er wird auch als Thronsaal bezeichnet und entstand zwischen 1740 und 1742. Der ganze Raum ist reich mit vergoldetem Stuck und Stuckmarmor versehen. Die Arbeiten stammen von Johann Georg Übelhöher, der sein Handwerk in den Werkstätten von Johann Baptist Zimmermann in Wessobrunn gelernt hatte und auch an den Arbeiten im Marienmünster Diesen, Stift Engelszell, Kloster Ettal und in der Münchner Residenz beteiligt war. Das Deckengemälde von Franz Georg Hermann im Festsaal zeigt die Förderer des Klosters, Königin Hildegard und ihren Ehemann Kaiser Karl der Große. Über dem nördlichen Eingang des Festsaals ist eine Allegorie der Wissenschaft mit astronomischen Geräten und wissenschaftlichen Büchern angebracht. Über der Thronnische ist das Wappen des Fürstabts Anselm Reichlin von Meldeck mit Schwert, Zepter und Abtstab und durch Musikinstrumente eine Allegorie der Künste angebracht, ergänzt durch eine Allegorie auf die Architektur. Erwähnenswert ist auch der schöne Kristalllüster im Thronsaal. Der große barocke Fürstensaal der Residenz wurde um 1680 unter Fürstabt Rupert von Bodman mit einer weißen Stuckdecke aus verschiedenem Rankenwerk ausgestattet. 50 Jahre später wurden die großen Ölgemälde von Franz Georg Hermann mit den Porträts der Fürstäbte angefertigt. Heute tagt in diesem Saal das Amtsgericht. Die Verbindung der Residenz mit der Stiftskirche wurde durch die große Sakristei hergestellt. Heute dient das Gotteshaus als Pfarrkirche der Pfarrei St. Lorenz. Im Jahr 1969 verlieh Papst Paul VI. Ihr den Ehrentitel Basilica Minor. Ab 1660 wurde mit der Ausstattung der neuen Kirche begonnen. Den teils vergoldeten Stuck hat Giovanni Zuccalli geschaffen, der Vater des Münchner Baumeisters Enrico Zuccalli. Den Hochaltar aus rotbraunem Stuckmarmor schmückt ein Gemälde mit der Himmelfahrt Mariens. Das Kirchenschiff ist über 40 Meter lang und bis zu 16 Metern hoch. Die Kuppel über dem Chor hat eine Höhe von 42 Metern. Die Doppeltürme, die erst im Jahr 1900 fertiggestellt wurden, sind 65 Meter hoch. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde das Kircheninnere im Rokoko-Stil umgestaltet und erweitert. Mitte des 19. Jahrhunderts versetzte die Kirchengemeinde das schöne Chorgestühl aus der Entstehungszeit der neuen Kirche von der Mitte des Chors an die Seitenwände. Die Scagliola-Tafeln mit Architektur- und Landschaftsdarstellungen sind besonders kunstvoll gearbeitet. Die Kanzel aus dem Jahr 1685 besteht ebenfalls aus rotbraunem Stuckmarmor. Zwei Putten halten das Wappen von Fürstabt Rupert von Bodman. Auf dem goldenen Aufsatz steht ein Posaunenengel. Die geschnitzte Figur Christus trägt das Kreuz unter der Kanzel, stammt aus der Zeit um 1520. Gegenüber der Kanzel ist ein Kruzifix des 17. Jahrhunderts aufgehängt. Rechts und links des Durchgangs zum Chor steht der Rosenkranz und der Laurentius-Altar. Die letzte Umbauphase begann 1864 mit dem Einbau der Westempore und dem Aufstellen der Walker-Orgel. Auf dem Hildegardplatz vor der Kirche findet jeden Mittwoch und Samstag ein Wochenmarkt statt. Auf der Südseite des Residenzplatzes steht das Zumsteinhaus mit dem Kempten-Museum. Auf 580 Quadratmetern wird die mehr als 2000-jährige Geschichte der Stadt erzählt. Besonders eindrucksvoll ist das Stadtmodell im ersten Obergeschoss. Mit 9 Quadratmetern ist es bayernweit das größte Stadtmodell, das im 3D-Druck entstand. Wir nehmen jetzt den Durchgang unter der Sakristei hindurch Richtung Norden und erreichen nach wenigen Schritten den Hofgarten. Die barocke Gartenanlage erstreckt sich über 2 Etagen. Die obere Etage war früher als Ziergarten mit Heckenpflanzungen und Blumenbeeten angelegt, während die untere Ebene dem Anbau von Obst und Gemüse und der Fischzucht in eigens angelegten Teichen diente. Zwischen 1760 und 1785 regierte Fürstabt Honorius Roth von Schreckenstein. Er verband die beiden Etagen mit einer repräsentativen Freitreppe und ließ am Nordende des Hofgartens die Orangerie errichten, um sich im Trend der Zeit an kälteempfindlichen Gewächsen erfreuen zu können. Der Marstall an der Landwehrstraße westlich des Hofgartens ist Teil der ehemaligen Wirtschaftsgebäude des Klosters. Heute befindet sich hier das Alpinmuseum Kempten. Zu den Wirtschaftsgebäuden gehört auch die nahe Stiftsmelzerei, das ehemalige Kornhaus und das Gebäude des alten Brauhauses, der heutigen Brauereigaststätte zum Stift, mit einem schattigen Biergarten. Jetzt sind wir wieder zurück am Hildegardplatz und laufen weiter über den großzügigen Residenzplatz zum westlichen Ende der Gerberstraße, um in den anderen Teil der Doppelstadt zu gelangen, die Reichsstadt Kempten. Die wirtschaftliche Grundlage bildete hier der vom Reich geschützte Fernhandel mit Salz sowie der Verkauf von Leinen und Eisenwaren. Am Ufer der Iller entstand 1477 mit den ersten beiden Papiermühlen zusätzlich ein neuer Wirtschaftszweig. Durch Kaiser Friedrich III. Erhielt die Reichsstadt Kempten im Jahr 1488 das Recht, den Reichsadler mit der Kaiserkrone in ihrem Stadtwappen zu führen. Während der Reformation bekannte sich die Reichsstadt 1529 auf dem Reichstag von Speyer zu Martin Luthers Lehre. Danach war die Situation zwischen Reichsstadt und Kloster angespannter als je zuvor. Zwischenzeitlich fühlten sich die Bürger mehr zu einem anderen, radikaleren Reformer hingezogen, zu Huldrych Zwingli. Über die Geschehnisse des Dreißigjährigen Krieges, die Kempten betreffen, haben wir schon gehört. Anfang des 19. Jahrhunderts verleibte sich Bayern das Gebiet um Kempten ein. Besiegelt wurde dieser Gebietsanspruch durch die Gründung des Königreichs Bayern im Bayerisch-Französischen Vertrag von Brünn und dem Frieden von Pressburg im Jahr 1805. Bei der Säkularisation wurden sämtliche Klöster im Land aufgelöst und es war damit der Weg frei für die Vereinigung der Doppelstadt Kempten. Mit der Industrialisierung ab Mitte des 19. Jahrhunderts stieg die Bevölkerung der Stadt stark an. Früher war die Gerberstraße eine der Hauptstraßen der Reichsstadt und mit Zunfthäusern im gotischen Stil bebaut. Heute ist sie Teil der ausgedehnten Fußgängerzone von Kempten und verbindet die Residenz in der ehemaligen Stiftsstadt mit dem historischen Rathaus in der ehemaligen Reichsstadt. Am Anfang der Gerberstraße, Direkt unterhalb des Residenzplatzes befindet sich ein Brunnen und ein 4 Meter hohes Mühlrad. Das Wasser fließt von da, wie auch schon damals der ehemalige Stadtbach, südöstlich in die Iller ab. An der Kronenstraße biegen wir rechts ab und stehen schon nach wenigen Metern vor dem historischen Rathaus aus dem Jahr 1474. Heute noch Sitz des Oberbürgermeisters und des Stadtrats von Kempten. Anfangs war das Rathaus ein schlichter Steinbau auf der heutigen Grundfläche von etwas mehr als 800 Quadratmetern. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde mit der zunehmenden Bedeutung der Reichsstadt das Rathaus mit gotischen Elementen verschönert und die Innenausstattung erneuert. 60 Jahre später fand eine weitere Umgestaltung im Stil der Renaissance statt, ab 1874 ergänzt im Rahmen des Historismus durch Elemente der Neorenaissance. Die westliche Querseite an der Kronenstraße mit ihrem Treppenvorbau aus dem Jahr 1568 wird von einem kleinen, rechteckigen Glockenturm gekrönt. Die südliche Längsseite verfügt im zweiten Stock über einen Balkon. In der nördlichen Längsseite befindet sich im Erdgeschoss der Haupteingang des Rathauses. Hier ist das Veranstaltungsamt von Kempten beheimatet. Die Schrannenhalle dient als Empfangssaal. Im ersten Stock hat das Trauzimmer eine schöne Biedermeier-Ausstattung und in das benachbarte Besprechungszimmer wurde die gotische Einrichtung aus dem Weber-Zunfthaus eingebaut. Der große Sitzungssaal im zweiten Stock verfügt über eine Holzdecke aus dem Jahr 1460. Diese stammt ursprünglich ebenfalls aus dem Zunfthaus der Weber. Auch die schmucke Querseite im Osten hat einen Treppenvorbau. Darüber sehen wir ein Wappen mit dem Reichsdoppeladler des Deutschen Bundes und rechts und links davon etwas kleinere Wappen von jeweils 4 Kemptener Patrizierfamilien. Den Treppengiebel krönt auch hier ein Turm, diesmal mit einer zierlichen Zwiebelhaube. Auf den 2 Seitentürmchen sehen wir ebenfalls Doppeladler stehen. Richtung Osten setzt sich der Rathausplatz fort. Hier steht seit 1576 der Rathausbrunnen. Das nette Café Sissi neben dem Marktbrunnen bietet sich für eine kleine Kaffeepause im Herzen der Stadt an. Am Übergang zum St. Mangplatz steht linker Hand ein beeindruckendes Palais im Rokoko-Stil, erbaut von der Patrizierfamilie Fehr im Jahr 1764. Das Haus wurde 1827 in ein Hotel umgebaut und heißt seitdem Londoner Hof. Heute ist der Londoner Hof ein Geschäftshaus. Das große Portal aus späterer Zeit schuf der bekannte Münchner Architekt Emanuel Seidel. Wenige Meter weiter öffnet sich der St. Mangplatz mit der evangelischen Stadtpfarrkirche St. Mang. Funde belegen, dass wie auch im Bereich der katholischen St. Lorenzkirche es hier schon im Frühmittelalter eine Vorgängerkirche gab. Die St. Mangkirche stammt aus dem 15. Jahrhundert und wurde im 19. Jahrhundert im neogotischen Stil umgebaut. Diese Architekturelemente sind nur noch im Innenraum erhalten geblieben. St. Mang spielte während der Reformation eine wichtige Rolle. Das bekannteste Ausstattungsstück ist ein 1893 gefertigter Hochaltar, der im selben Jahr bei der Weltausstellung in Chicago ausgezeichnet wurde. 1608 entstand die Renaissancekanzel aus Nussbaumholz. Das Gestühl der Kirche stammt zum Teil ebenfalls noch aus dem 17. Jahrhundert. Die Chorfenster der Kirche wurden in den Jahren 1866 bis 1869 in der Königlich-Bayerischen Kunstgewerbeschule in Nürnberg gefertigt. Die Orgel wurde 1987 von der Orgelbauwerkstatt Schmied in Kaufbeuern gebaut und in das vorhandene Gehäuse integriert. Sie ist eine der größten Orgeln im Allgäu. Südlich der St. Mangkirche stand ab dem 13. Jahrhundert eine doppelstöckige Friedhofskapelle. Das Erdgeschoss war dem heiligen Michael, das Untergeschoss dem heiligen Erasmus geweiht und diente auch als Beinhaus. Rund um die Kapelle befand sich ein Friedhof. 1857 wurde das Obergeschoss abgebrochen und der Grund zugeschüttet. Vor 12 Jahren wurde nach Ausgrabungen der Schauraum Erasmuskapelle mit einer interessanten archäologischen Ausstellung eingerichtet. Der St. Mangbrunnen wurde im Jahr 1905 vom Bildhauer Professor Georg Fribber im Jugendstil gestaltet. Lebensgroße Bronzeplastiken zeigen den heiligen Magnus von Füssen, der als Apostel des Allgäus verehrt wird, umgeben von einem Hirsch, einer Hirschkuh, einem Steinbock und einem Einhorn, auf dem jeweils ein Knabe reitet. Am Baldachin über dem Brunnen sind noch Eichelhäher, Kohlmeise, Grünspecht, Orchkatzel und Buchfink zwischen den Blüten zu sehen. Östlich des Brunnens befindet sich im Haus St. Mangplatz Nummer 2 das evangelisch-lutherische Dekanat. An der Südseite stehen einige Patrizierhäuser, darunter das Rote Haus Nummer 3, dessen Kern aus dem Spätmittelalter zu datieren ist. Das Haus Nummer 6 nördlich der Kirche ist das Pfarrhaus, das im Obergeschoss mit der Kirche durch einen Gang verbunden ist. In diesem Haus verbrachte Karl von Linde seine Jugend, während sein Vater hier Pfarrer war. An der Westseite stehen mit dem Stadtarchiv im alten Zollamt und im anschließenden Neubronner Haus weitere Bauwerke. Südlich des St. Mangplatzes befindet sich die sogenannte Burghalde auf einer Anhöhe oberhalb der Iller. Diese war ab der Spätantike besiedelt, leicht zu verteidigen und sicher vor Hochwasser. Im Mittelalter entstand hier eine Burganlage, die bis 1363 zum Machtbereich der Fürstäbte gehörte und von einem Vogt verwaltet wurde. Danach kam die Burganlage in Besitz der Reichsstadt, heute gibt es davon nur noch Ruinenreste. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Burghaldeverein gegründet. Er kümmerte sich um die Ruine und baute das Areal zu einem kleinen Bürgerpark und einem Veranstaltungsort aus. Durch seine Lage oberhalb der Iller öffnet sich von hier ein weiter Blick über die Stadt bis hin zur Alpenkette. Zurück auf dem Rathausplatz gelangen wir in westlicher Richtung über die Rathausstraße, wo früher der Holzmarkt stattfand, weiter zur Freitreppe. Sie ist eine 1903 geschaffene Verbindung zwischen der Rathausstraße und der höher gelegenen Fischerstraße und stellt ein wichtiges Verbindungselement zwischen der Reichsstadt und der ehemaligen Stiftsstadt dar. In diesem Bereich stehen weitere schöne Patrizierhäuser, das Zornhaus aus dem Jahr 1604 und das Dornschlössle im Renaissance-Stil. Noch wenige Schritte und wir sind zurück am Königsplatz. Im nahen Stadtpark kann man sich noch ein wenig auf einer der Parkbänke setzen und nach unserem Stadtrundgang ein wenig ausruhen. Die römische Stadt befand sich leicht erhöht am Ostufer der Iller und hatte wohl eine Ausdehnung von 700 mal 500 Meter. Heute befindet sich hier der archäologische Park Cambodunum. Das Freilichtmuseum ist der größte Römerpark Süddeutschlands und zeigt die archäologischen Zeugnisse dieser Stadt verbunden mit Nachbauten. Zu sehen ist der ehemalige Tempelbezirk, die Thermen und das Forum. Die Blütezeit hatte die Urbis im 1. und 2. Jahrhundert unter den römischen Kaisern von Claudius bis zu Hadrian. Ein besonders liebenswerter Imbisswagen haben wir auf dem Residenzplatz gesehen. Hier gibt es Allgäuer Kässpatzen. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.